Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Also Weihnachten im Erzgebirge, was gehört dazu? Da wird man jetzt noch eine Stunde hier stehen wahrscheinlich, ja, wenn man das jetzt alles aufzählen soll.
Das ist von jeder Familie unterschiedlich, aber auf jeden Fall die Männchen, die Pyramiden, die Schwibbögen.
Die Weihnachtsmärkte. Die Metten in der Kirche, Bergaufzüge, die festlich geschmückten Marktplätze, die Fensterdekoration, das gehört alles dazu. Stollen, Lebkuchen.
Normalerweise sind wir in Chemnitz zur Auftaktbergparade und würden auch hier in Schneeberg dann auf dem eröffneten Weihnachtsmarkt natürlich Konzerte geben. Und das Einzige, was jetzt tatsächlich noch stattfindet, ist das Turmblasen.
Es sind hier viele Touristen, die fehlen dieses Jahr. Also für unsere Stadt eigentlich ein Riesenverlust. Anders kann man es nicht sagen. Man muss eben in der Zeit machen, irgendwie, wie es geht.
Haltet durch, es gibt eine Zeit nach Corona.
Eine reiche Tradition von Weihnachtsbräuchen, Bergmannsritualen und Musik prägen die Vorweihnachtszeit im Erzgebirge. Weit über die Region hinaus bekannt sind die prachtvollen Bergparaden, die an den Adventswochenenden mit Blaskapellen und Hunderten von Aktiven aus den Traditionsvereinen durch die Bergstädte ziehen. Der Zauber der Erzgebirgsweihnacht liegt auch im warmen Licht der zahllosen Schwibbögen, die in der Advents- und Weihnachtszeit die Fenster erleuchten. Auch jetzt werden die Häuser geschmückt, doch die stimmungsvollen, beliebten Weihnachtsmärkte und Bergparaden sind abgesagt. Denn das Erzgebirge gilt seit Wochen als Corona-Hotspot und wird durch das gefährliche Virus gebeutelt. Weihnachtsland Erzgebirge im Corona-Stress, das ist das Thema jetzt im Wochenendjournal, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. Ich bin Alexandra Gerlach und nehme Sie jetzt mit nach Sachsen. Unser Ausflug in das Erzgebirge beginnt in Seifen, dem erzgebirgischen Spielzeugmacher und Weihnachtsdorf schlechthin. Entlang der engen Hauptstraße liegen vis-à-vis dutzende Geschäfte, die geschnitzte und gedrechselte Bergmänner, Engel, Schwibbögen, Pyramiden, Nussknacker und vieles mehr anbieten. Am letzten Tag vor dem zweiten Lockdown, am ersten Sonntag im November, ist das Dorf gut besucht, obwohl die klassischen Bustouristen wegen Corona fehlen.
Wir sind aus Chemnitz und haben gesagt, ich muss uns mal angucken.
Und man muss ein bisschen raus. Ist ja jetzt durch die Corona alles zu oder vieles zu und wird zu. Und nun müssen wir sehen, wie wir durchkommen.
Ein vorgezogener Ausflug, weil wir ursprünglich vorhatten, das am Totensonntag zu machen. Aber da ja ab morgen die Bedingungen quasi schlechter sind und wir da auch uns dran halten wollen, haben wir gedacht, nutzen wir nochmal die Chance und dann können wir ab morgen Cut machen.
Da mal was anderes sehen, ein paar andere Bilder, andere Leute. Ein bisschen bummeln, ein bisschen schauen, Weihnachtsgeschäfte.
Es muss auch Geld verdient werden. Und wir haben nur über 120 kleine Handwerksbetriebe, sind meistens Familienbetriebe. Und die eben zurzeit wirklich wohl bei vielen auf der Kippe stehen, weil es keine Nachfolger gibt.
Auf einem kleinen Hügel oberhalb der Seifener Hauptstraße hat der Holzspielzeugmacher Christian Werner seine Manufakturwerkstatt. Er ist einer der letzten sogenannten Reifendreher in Deutschland und stellt Figuren und Spielzeugtiere für Pyramiden, Schwibbögen und andere typisch erzgebirgische Weihnachtsdekorationen her. Christian Werner ist geschätzt Anfang 60, dunkelhaarig, groß und schlank und trägt eine dicke Zimmermannskordhose, Wollpullover sowie auf dem Kopf eine bunte, lange Wollzipfelmütze. Er nimmt mich mit in seine kleine Werkstatt an die Drehbank.
Die laufen eigentlich ziemlich leise. Die Drehbank sieht sehr stabil aus. Der Baumstamm wird dort angeschlagen, ein Abschnitt für den Baumstamm. Und mit den Werkzeugen geht man da ran und dann kann man das Holz mit sauscharfem Werkzeug wunderbar abspannen. Wir haben dabei keinen Lärm, keinen Staub. Der Reifendreher könnte 100 Jahre alt werden.
Und hier oben über der Drehbank haben wir jetzt diese ganzen Handwerkszeuge. Wie viele verschiedene gibt es denn da?
Die Werkzeuge, die hängen bei uns an der Decke und überall vom Schmied oder selbst geschmiedete Werkzeuge, die werden dann hier von uns auch selbst geschärft und immer wieder nachgeschärft. Und dann hat man große und kleine und lange und was weiß ich, ganz verschiedene Werkzeuge. Und jeder Reifendreher hat sowieso seine eigene Art, seinen eigenen Typ. Ich drehe nicht mit den Werkzeugen von meinem Mitarbeiter und der nicht mit meinem Zeug.
Hat jeder seine Handschrift, kann man sagen?
Ja, die werden ja auch händisch geschärft. Hier am Schleifstein, da hinten und zwischen den Fenstern, steht ja dann der Schleifstein, na, mit einer groberen und einer feineren Scheibe. Und da wird das Werkzeug dann, wenn es nicht mehr schneidet, geschärft. Und dann mit dem Abziehstein, mit dem Wasserstein oder Ölstein, dann geschärft. So, das kannst du dich rasieren damit. Na? Das so scharf ist das Werkzeug. So, na, wir nehmen jetzt hier das, eine Baumscheibe. Die wird jetzt mit dem Hammer an die Drehbank reingeschlagen. So, und jetzt wird die Scheibe in Bewegung gesetzt. Ein bisschen Werkzeug dazu genommen. So, dann legen wir diese handgeschmiedeten Werkzeuge auf den Tisch, auf der Drehbank drauf und dann kann das losgehen. Am Anfang sind die Arbeiten groß. Und so weiter und so weiter.
Ja. Aber wie können Sie markieren, wie weit Sie das eine Relief da reinschneiden müssen und dann das nächste?
Also als ich das Reifendrehen von Paul Preisler gelernt habe, da gab es überhaupt keine Vorlagen. Die haben ein Stück Holz an die Drehbank angeschlagen, haben Schafe gedreht. Und wie es das Holz hergab, vom Durchmesser her, so waren die Schafe dann eben auch. Und mal waren die Bild größer, mal waren die Bild kleiner. Und beim Schnitzen sowieso, der ein bisschen dünner oder dicker oder mal der geschnitzt und jener geschnitzt, die sehen immer anders aus. Die Schafe, heute geht das nun nicht mehr. Wir müssen ja unsere Ware listen, fotografieren und eben auch abbilden, sodass der Kunde genau weiß, was er bestellt und dann muss es eben auch so kommen.
Normalerweise sind der Reifendreher und sein Sohn Andreas im November in den USA, wo sie auf einem deutschen Weihnachtsmarkt ihr künstlerisches und handwerkliches Können zeigen und dann auch kräftig exportieren. Außerdem sind sie auch auf ausgewählten Weihnachtsmärkten in Sachsen präsent, wo man ihre Authentizität und Originalität zu schätzen weiß. Doch 2020 ist alles anders. Das Virus hat die Jahresplanung auf den Kopf gestellt. Das Weihnachtsgeschäft verlagerte sich auf den Sommer.
Wir sind ja ganz gerne nach Amerika gefahren oder nach Japan und haben dort also auch großen Erfolg gehabt und haben dort auch allerhand Ware umgesetzt. Gerne sind wir natürlich auch in Sachsen unterwegs. Das sind so wenige Weihnachtsmärkte, aber wo wir hingehen, wo wir aber jetzt merken, naja, da müssen wir dieses Jahr mal kleinere Brodeln backen. Das wird nun nicht. Ne? Wir holen das nie alles wieder ein, was uns da durch die Lappen geht. Man muss aber auch fairerweise sagen, wir haben ja auch ein paar Euro Unterstützung bekommen und damit gleichen wir manches aus mit unserem kleinen Handwerksbetrieb. In unserem Drehwerk arbeiten wir ja wie eine Familie zusammen. Ne? Mit diesen 6 Leuten jetzt hier, da waren wir schon mal sehr dankbar drüber, dass wir nicht so eine große Arbeitsstruktur hatten und dass diese Hygienebestimmungen dann immer mehr Mitarbeiter da sind, immer unerträglicher wird. Das sind ja auch Kosten. Das hat sich bei uns dann in Grenzen gehalten, aber die Angst davor, wenn sie die ganzen Leute wegschließen und womöglich die Weihnachtsmärkte nicht stattfinden können, wie würden das da werden? Da waren wir ja nur alle unsicher. Das ist ja für alle spannend gewesen, wie man verfährt, wenn dann so eine Sache auftritt, mit der die Gesellschaft nicht umgehen kann. Aber wir haben dann letztlich gemerkt, dass dieser Schliff von den alten Meistern, auch von unserem Vater, da manchmal wirklich unangenehm war. Also wo er als junger Mensch von den alten Meistern so geschliffen wurde, das ist noch nicht gut genug und ihr müsst das und das und hier noch lernen, sind wir natürlich heute auch Handwerker, die wirklich feine Dinge herstellen können. In den letzten Jahren, ich habe mich 1985 selbstständig gemacht, in den letzten Jahren sind wir auch ein bisschen bekannt geworden und jetzt gibt es einige Leute, die unterwegs sind und sagen sich, egal wie die Zeiten mal kommen, wir wollen uns gerne nie alles kaufen, was wir sehen, aber was Schönes. Und da gehören wir dazu. Und von daher ist es eigentlich für uns gar nicht so schlimm ausgegangen. Wir haben unsere Kunden und wir haben jetzt sogar im Juli, August, wo wir sonst noch nie was verkauft haben, so doch auch Umsätze gemacht. Also ich kann mich nicht beklagen.
Das heißt, das Weihnachtsgeschäft war ein bisschen vorgezogen auf den Sommer, kann man das sagen?
Es kommen ganz viele Leute hier ins Erzgebirge, die sonst ins Ausland gereist wären. Und das sind so Leute, die so knapp die Rente haben, die noch vital sind, die kommen ins Erzgebirge und wollen wandern und die Gegend kennenlernen. Das sind also ganz begeistert, wie schön das Erzgebirge ist. Und das sind dann auch andere Kunden, als wenn sie so massenhaft mit Bussen angekarrt werden. Ne? Und von daher ist diese Situation jetzt bei uns eigentlich ziemlich gut.
Wenn die Schnitzer schnitzen, singen sie dabei. Schnitzen sie ihr Lieden mit ins Mandelei. Schnitzer sprach groß und klar in der Schürze und auf dem Bar. Du kriegst mit Schnitz im Schnitz, wunderbar mit Schnitt.
Schnitzen wir ne Hirsche mit prasseldürre Bar. Schnitzen wir von Rachenbohr, es schien ne kleine Frau.
Schnitzer sprach groß und klar in der Schürze und auf dem Bar. Du kriegst mit Schnitz im Schnitz, wunderbar mit Schnitt.
Madel hat de Freier alle Uhr geblitzt. Itze hat se Gorken, kriegt se entgeschnitzt.
Schnitzer spart groß und klar in der Schürze und auf dem Bar. Du kriegst mit Schnitz im Schnitz, wunderbar mit Schnitz.
Anders als in der Reifendrehermanufaktur geraten die eher industriell produzierenden erzgebirgischen Betriebe unter Druck. Es fehlen schon das ganze Jahr die Bustouristen, die normalerweise zu Hunderten und manchmal zu Tausenden das malerische Dorf und seine Läden fluten. Stattdessen kamen im Sommer ganz neue Kunden in die Gegend. Viele Westdeutsche hätten das Erzgebirge jetzt für sich entdeckt, sagt die Kassiererin in einem der vielen kleinen Läden. Das habe vieles ausgeglichen.
Es ist jetzt nicht sehr viel weniger geworden. Das Kaufverhalten geht jetzt schon voll auf Weihnachten, wo die anderen Jahre die Kunden gesagt haben, wir kommen noch mal wieder. Es ist in diesem Jahr so, dass die Kunden sagen, wir sind jetzt da und wir nehmen es jetzt mit. Aber sonst von der Kaufkraft her ist das schon normal. Aber was einem total fehlt, wenn die Hotels zu sind, da weiß momentan noch keiner, wie es nächste Woche wird weitergehen.
So wie das Hotel Erbgericht in der Ortsmitte. Hier treffe ich auf Hotelier Ronny Weiß, der das traditionsreiche große Haus gemeinsam mit seiner Frau betreibt. An diesem letzten Tag vor dem zweiten Lockdown befinden sich lediglich noch 8 Gäste im Haus. Sie bemerken nichts von den umfangreichen Vorbereitungen hinter den Kulissen für die erneute Schließung auf unbestimmte Zeit.
Wir befinden uns hier im Hotel Erbgericht. 480 Jahre lange Tradition mit 210 Plätzen im Restaurant, noch ein Traditionszahl mit 300 Plätzen, einer starken Außengastronomie mit 150 Plätzen. Also wir sind der größte und älteste Gasthof hier am Ort.
Aber das heißt auch, dass der Lockdown Sie extrem trifft jetzt im Vorweihnachtsgeschäft?
Ja, sicher. Also im März, April, Mai haben wir alle noch gesagt, okay, wir können das verkraften. Wir wussten, dass der Sommer gut wird aufgrund der Reisebeschränkungen ins Ausland. Die Leute haben alle draußen gesessen, wir hatten ein hervorragendes Biergartengeschäft, wir hatten sehr viele Aktivtouristen da, sodass wir jetzt Mitte Oktober fast die Umsatzeinbußen aus dem Lockdown im Frühjahr wieder gut gemacht haben. Also wir waren auf demselben Umsatzlevel wie 2019. Jetzt trifft es uns natürlich besonders hart. Wir machen 40% des Jahresumsatzes nur in diesen beiden Monaten. Ja, wir fahren jetzt das Hotel nach unten, haben alle Leasingverträge ruhen gesetzt, ob das jetzt Leasingwäsche ist für unsere Mitarbeiter oder die Wäsche für die Hotelgäste, also die Betten, die Handtücher, das ist alles ruhen gesetzt, Zeitungsabos gekündigt, Sky-Vertrag ruhen gesetzt, die GEMA haben wir angeschrieben, dass sie wieder einen Monat auf Gebühren verzichten. Einfach konsequent versuchen, die Kosten nach unten zu drücken.
Wie viele Männer und Frauen beschäftigen Sie hier?
Wir haben zurzeit 49 Mitarbeiter, gehen jetzt teilweise in Kurzarbeit, aber wir zahlen 100% des Gehaltes weiter. Also wir stocken auf 100%. Ich denke, das gehört sich so über Weihnachten, dass man den Mitarbeitern das volle Gehalt weiterzahlt.
Sie haben hier sehr viel investiert. Sie haben überall Plexiglaswände.
Gerade im November und Dezember an den Wochenenden, wenn hier 100% Auslastung vorher war, hätten wir nur 60% oder 65% auslasten können aufgrund der Abstandsregel. Deshalb haben wir die Plexiglaswände noch angeschafft, dass die Gäste, die Rücken an Rücken sitzen, ein Plexiglas dazwischen haben. Ansonsten haben wir auf Abstand gesetzt, auf die berühmten 1,50.
Mit dem Blick nach vorn, auf was richten Sie sich denn ein?
Also wir richten uns ein auf länger, definitiv auf länger. Ich denke, wenn es gut läuft, können wir Weihnachtengäste begrüßen. Weihnachten, vielleicht Silvester für im à la carte Bereich, keine Silvesterveranstaltung. Wir werden glimpflich herauskommen. Die Hilfsangebote, die Regierung jetzt aufgelegt hat, die reichen für uns aus, für uns hier in Seifen, werden aber nicht ausreichen für andere Gastronomen, die nicht so gut dastehen wie wir. Uns droht deutschlandweit und hier in der Region die gastronomische Vielfalt abhanden zu kommen. Also der kleine Gasthof um der Ecke, ja, die kleine Berghütte, wo man auf der Wanderung oder während der Mountainbike-Tour einfach nochmal was trinken oder was essen kann.
Von Seifen im Osterzgebirge bis nach Schneeberg im Westen der Region sind es nur gut 70 Kilometer. Doch die Fahrt dauert fast 1,5 Stunden und führt durch viele kleine Dörfer, über bewaldete Hügel und Senken voller Viehweiden. Schneeberg war lange Zeit Garnisonstadt und bis vor einigen Jahren ein relativ großer Bundeswehrstandort. Hier treffe ich auf den Mann, der im wahrsten Sinne des Wortes die zahlreichen Blaskapellen führt, wenn die Bergparaden starten und wenn sie sich dann am 4. Advent zum großen Abschlusskonzert in Annaberg-Buchholz treffen. Landesberg-Musikdirektor Jens Brettschneider ist gebürtiger Schneeberger mit Leib und Seele und den Bergparaden eng verbunden.
In erster Linie bin ich dafür zuständig, mich um die musikalischen Belange im Landesverband zu kümmern. Alles, was mit Bergmusik zusammenhängt. Bin also quasi da für die angeschlossenen Orchester im Landesverband dann zuständig. Ich kümmere mich mit um die Einteilung, welche Kapelle zu welcher Bergparade mitspielt, weil sich manchmal auch mehr Kapellen melden, als jetzt von der Kommune beispielsweise vorgesehen sind. Also die Kommune gibt in der Regel in Kontingent vor, wie groß die Bergparade sein soll. Hat ja am Ende auch was mit den Kosten zu tun. Und da wird dann von uns dann mehr oder weniger dann eingeteilt, wer dann die Bergparade mitmacht. Und ich bin dann am Ende dafür zuständig, auch die musikalischen Dinge festzulegen. Also was die Kapellen während der Marschmusik spielen, das ist denen selber überlassen. Da legen wir bloß Wert drauf, dass es eben die so sächsischen Bergmärsche sind.
Wie ergreifend so eine Bergparade und das große gemeinsame Abschlusskonzert der Bergmannskapellen ist, habe ich inzwischen mehrfach in Annaberg-Buchholz erleben dürfen. Der Anblick der unterschiedlichen, in Bergmannshabit gekleideten Paradeteilnehmer mit ihren hohen Berghelmen und Mützen ist beeindruckend. Die tressenverzierten Uniformen der Musiker und die aufwendig gestickten Standarten der einzelnen Traditionsvereine leuchten dann festlich im fahlen Winterlicht. Dicht an dicht stehen die Menschen fast andächtig auf dem gepflasterten Platz unterhalb der imposanten St. Annenkirche. Mittendrin auf einem Podest richtet Landesberg-Musikdirektor Jens Brettschneider konzentriert den Blick auf Dutzende versammelte Musikkapellen, die nun alle auf sein Kommando hören.
Natürlich genießt man den Moment und da gab es schon die unterschiedlichsten auch Witterungsbedingungen, die das eher begünstigen oder manchmal auch nicht so sehr begünstigen.
Was zum Beispiel?
Ja, also ich kann mich entsinnen, in Annaberg hatten wir schon alles. Wir hatten auch schon fast minus 20 Grad Kälte. Da kann ich mich noch gut entsinnen, als wir als Orchester uns in die Bergparade aufgestellt haben und als es losging mit dem ersten Schlag auf die große Trommel, ist das Trommelfell gerissen. Und das sind halt so eine Begleiterscheinung des Worts. Wir haben dann natürlich trotzdem gespielt und trotzdem die Marschmusik gemacht, aber es klang deutlich anders wie sonst. Ohne Pussetrommel war das eher überschaubar vom Klang her, also zumindest für meine Wahrnehmung. Und dann hat es also wunderschön geschneit, aber es hat eben auch schon Windfäden geregnet.
Jens Brettschneider ist auch Chefdirigent des Sächsischen Landesberg-Musikchors in Schneeberg. Ein großes Orchester mit über 60 und darunter vielen jungen Laienmusikern und einem breiten Portfolio von Pop über Swing bis zu bergmännischer Marschmusik. In diesem Jahr wäre der 55. Geburtstag zu feiern gewesen, doch das Jubiläumskonzert wurde, wie so vieles, wegen Corona abgesagt. Was also bedeuten die Einschränkungen in der Pandemie für das Orchester, das sich weder treffen, noch gemeinsam üben, noch auftreten kann? Brettschneider macht sich Sorgen vor allem um den Nachwuchs.
Ist natürlich so, dass das jeder auch versteht, dass das insgesamt eine schwierige Zeit ist und dass man gerade jetzt, wenn man im Moment so die Zeit sieht, mit diesen Zahlen, die dann auch mitgeteilt werden, dass man dann nicht so in der Tagesordnung übergehen kann und sagen, wir machen weiter wie bisher. Das ist klar, dass man jetzt im Moment da auch zurückhaltend sein muss. Nichtsdestotrotz fehlt das natürlich enorm. Musik macht ja auch Freude. Und die Musik, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, an vielen Stellen, wenn ich an unser Konzert in St. Wolfgang denke, oder natürlich auch an Bergbaden Abschlusszeremonials, das sind Emotionen, die man natürlich damit verbindet, die einem wichtig sind, die einem, das ist so ein Gefühl, was sich einstellt, was eben dann in die Adventszeit mit dazugehört. Ganz viele Veranstaltungen, Rituale im weitesten Sinne gehören für viele und auch für mich eigentlich in die Adventszeit dazu, wie das tägliche Brot oder wie die tägliche Arbeit. Ne? Und es ist so, dass das natürlich schon fehlt. Und das ist im Frühjahr ja schon mal so gewesen, dass wir fast ein Vierteljahr oder reichliches Vierteljahr überhaupt nicht zusammenkommen konnten. Und das merkt man jedem einzelnen Musiker an, der das mit Freude und Leidenschaft macht, dem fehlt das. Und das ist wie ein tiefes Durchatmen gewesen, als wir das erste Mal zur Probe wieder zusammenkommen konnten. Man spielt mal wieder zusammen. Also richtig proben, also mit 3 Meter Abstand zwischen den Musikern, da brauche ich nicht anfangen zu proben, weil Orchestermusik bedeutet, der eine hört den anderen gut, kann sich auf den anderen einspielen. Das sind ja alles hervorragende Musiker.
Wie lange hält denn ein Orchester so eine Pause aus?
Also ich meine, wir haben das noch nie probiert. Dieses Vierteljahr war schon schwierig. Und wenn ich von mir selber ausgehe, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich könnte zuweilen im Frühjahr den Steigermarsch aus der Konserve nicht mehr hören. Weil die Sehnsucht da ist, das endlich mal wieder selber spielen zu können, mal mit einem richtigen, vernünftigen Orchester, mit einem Klangkörper. Und wenn ich dran denke, so die emotionale Seite, wie mir da auch die Gänsehaut stand, also dass das erste Mal wieder auch spielen können. Und das ging ja nicht nur mir so. Da gab es den einen oder anderen, auch dadurch, dass wir im Freien geprobt haben, hat es natürlich der ein oder andere in der Nachbarschaft mitbekommen. Da gab es ganz viele, die am Zaun standen, das verfolgt haben und da auch ein bisschen gerührt waren, manche da ein bisschen Tränen in den Augen hatten, weil es einfach was Besonderes war, das endlich mal wieder gemeinsam zu tun.
Der Sächsische Landesverband der Bergmannshütten- und Knappenvereine ist einer der größten bundesweit. Der Verband zählt 68 Vereine und insgesamt rund 3.700 Mitglieder, die sich in den Traditionsvereinen engagieren. Sie pflegen und betreiben Besucherbergwerke, haben bergmännische Orchester, praktizieren bergmännische Traditionen und treten bei Bergparaden auf und versuchen, Jugendliche zu gewinnen. So auch der gelernte Bäcker und Konditor Jürgen Brecheis, den die Liebe vor Jahrzehnten ins Erzgebirge brachte. Jahrelang hat der 75-Jährige im Uranbergbau der Wismut als Kumpel gearbeitet. Inzwischen ist er längst im Ruhestand. Die Wismut ist Geschichte und er hat die Zeit genutzt, um neben und unter seinem Haus in Schneeberg auf kleinstem Raum einen Stollen nachzubauen. Mit Originalzubehör und allem drum und dran.
Das ist ja hier wie in der Grube, ist das denn?
Hier sehen wir gerade, wenn Bergmann eingefahren ist, ist dann anschließend eine Lampenstube, nahm seine Lampe raus oder auch sein Geleucht, sein Selbstredder. Und somit ging er dann zum Schacht. Wir sehen gerade hier oben, Achtung, im Schacht wird gearbeitet. Das heißt, in der Zeit sind hier zwei Schachtzimmerlinge. So, dann gab es ein Signal. Und das hier so. So, und jetzt wussten wir, jetzt beginnt diese Einfahrt. Die Bergleute sind eingestiegen. Wenn die Schalen oder die Körbe voll waren, dann gab es das Signal. Und dann ging das runter bis hier zu dem nächsten Sohl. Und wie gesagt, wir müssen uns jetzt mal vorstellen, jetzt sind wir bei 1350 Meter Tiefe angekommen. Jetzt steigen wir aus und gehen nun in die Steigerstube. Jetzt haben wir uns beim Steiger gemeldet und von da aus geht es jetzt zur Arbeit.
In der reich mit Fotos, Urkunden und Bergmannsutensilien ausgestatteten heimeligen Steigerstube sitzt Reiletsch. Er ist der Vorsitzende des Sächsischen Verbandes für die Bergmannshütten- und Knappenvereine und sitzt an einem langen, schmalen Holztisch bei Kerzenlicht. Mit leuchtenden Augen schildert er, wie er hier schon häufig stimmungsvolle, sogenannte Hutzenabende erlebt hat.
Es wird er nicht umsonst das Erzgebirge als das Weihnachtsland Deutschlands bezeichnet. Diese Mettenschichten zum Beispiel, die gehören einfach dazu, diese Hutzenabende, diese Beleuchtung an jedem Fenster, diese anheimelnde Stimmung, aber auch da gehört auch dazu, dass man den Stollen noch selber backt und oder beim Bäcker rausbackt, ne, dass man das alles noch zusammenträgt. Also dieses weihnachtliche Gefühl, das gibt es definitiv in keiner anderen Region.
Beschreiben Sie mir doch bitte nochmal, was ist denn eigentlich ein Hutzenabend? Weil uns hören ja viele zu, die das noch nie gehört haben. Was heißt Hutzen? Kann man das überhaupt übersetzen?
Ich glaube, da gibt es keine Übersetzung dafür. Hutzenabend ist ein gemütlicher Abend, wo man die Nachbarn, wo man sich zusammengesetzt hat, früher auch gerade, also wo es keine Fernseher gab, wo es noch keine Computer gab, wo also man sich noch miteinander beschäftigt hat. Das fehlt ja heutzutage oft. Ne? Man schreibt da lieber jetzt, als wenn man miteinander redet und kommuniziert. Wo man sich zusammengesetzt hat, wo geklöppelt worden ist, wo geschnitzt worden ist, wo zusammen gesungen worden ist. Und das ist, glaube ich, Erzgebirge spezifisch. Vielleicht gibt es auch in anderen Regionen sowas mit einer anderen Bezeichnung, aber hier im Erzgebirge hieß das dann Hutzenabend. Und das ist gerade sehr ausgeprägt gewesen in dieser dunklen Jahreszeit. Man hat dann auch versucht, einfach mal, dass Familien sich zusammengesetzt haben, auch um einfach ein bisschen Licht zu sparen. Ne? Man hat sich dann irgendwo getroffen in der Nachbarschaft. Und ich finde das schön. Und das hat sich letztendlich bis jetzt hier im Erzgebirge erhalten.
In der Nacht fängt an die Ski. Und wenn's finster ist, dann kommen wir wieder. Vor und mehr Wunder und Licht. Da bin's so und
die Tatsache, dass in diesem Advent alle Bergparaden und Auftritte abgesagt werden, habe schwere finanzielle und auch tiefgreifendere Folgen für die erzgebirgischen Traditionsvereine, sagt der Vorsitzende der Bergmannshütten- und Knappenvereine in Sachsen, Reiletsch.
Das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Also ich sehe das in dreierlei Hinsicht. Zum einen ist fast das gesamte Vereinsleben weggebrochen. Ja, die Vereine haben darauf hingearbeitet, auf die Weihnachtsbergparaden, vollkommen weggebrochen. Zum anderen, gerade hier im Land Sachsen, haben wir uns sehr stark um die Nachwuchsarbeit gekümmert. Wir haben Workshops eingerichtet, wir sind an die Schulen gegangen, wir haben Jugendliche gewonnen. Das bricht natürlich auch weg. Also ich sehe da auch die Gefahr, dass wir Jugendliche, die wir eben erst gewonnen haben, wieder verlieren, weil die natürlich sagen, okay, ich sitze jetzt zu Hause, ich habe einen Rechner, ich habe ein Handy, warum soll ich jetzt nicht nochmal irgendwann wieder mich Weihnachten oder Advent bei einer Bergparade anschließen? Also die Gefahr sehe ich auch. Und dann ist natürlich auch, und das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen, ein gewisser finanzieller Aspekt, der den Vereinen wegbricht, da die Bergparaden ja finanziert werden durch die Veranstalterkommunen und viele Vereine unseres Landesverbandes sich ausschließlich nur durch die Bergparaden finanzieren.
Ach, das heißt, sie bekommen sozusagen eine Gage?
Eine Aufwandsentschädigung. Eine Aufwandsentschädigung. Und diese Aufwandsentschädigung fällt komplett weg. Und die Ausgaben an sich bleiben ja trotzdem weiter bestehen. Also wenn ich jetzt sehe, bei uns im Verein, also in Bergwirtschaft Schneeberg, wir haben ja trotzdem Ausgaben. Wir versuchen ja trotzdem, neue Leute zu gewinnen. Neue Leute kommen, das heißt, wir müssen die komplett einkleiden, bezahlen zwischen 700 und 800 € für eine komplette Uniform. Unsere Orchester schaffen sich neue Instrumente an, die Ausgaben an sich bleiben, aber es fehlen halt total die Einnahmen für die Saison.
Und es fehlt jetzt vor allen Dingen auch das Gemeinschaftserlebnis.
Und das Gemeinschaftserlebnis, ne? Das ist das, wenn wir jetzt hier mal uns umschauen, Sie müssen ja die Augen schließen und sich vorstellen, hier hinten sind 15 bis 16 Bergleute, es ist abgedunkelt, es erklingt weihnachtliche Musik, es ist ein Geistlicher mit dabei, der ein Mettengebet spricht. Es ist anheimelnd, draußen pfeift der Wind und es schneit vielleicht noch. Und dann wird gemeinsam der alte Bergchoral »Herr, da du meine Pforte längst« gesungen. Und dann geht so eine kleine, gemütliche Mettenschicht los, wo man zusammensitzt, ein paar Schnurrigen erzählt, wie wir im Erzgebirge sagen, ein bisschen feiert, natürlich auch ordentlich isst und auch ordentlich trinkt. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, was eigentlich also die Erzgebirge so auszeichnet, diese sozialen Kontakte, diese Mettenschichten zusammen feiern, das fällt alles weg. Und das ist schon, finde ich, traurig. Ich sehe die Notwendigkeit da drin, dass wir das Corona irgendwie begrenzen müssen. Aber es ist natürlich schon traurig.
In der stolzen Bergstadt Annaberg-Buchholz, rund 40 Kilometer südlich von Chemnitz, direkt am Erzgebirgskamm, findet alljährlich einer der schönsten Weihnachtsmärkte Sachsens statt, sowie traditionell die große Abschlussbergparade am 4. Advent. Bis zu 150.000 Besucher zieht es normalerweise während der Vorweihnachtszeit in die Stadt. Doch dort, wo sonst um diese Zeit schon die Buden stehen, ist Markttag und herrscht Maskenpflicht auch draußen, denn das Erzgebirge ist Corona-Hotspot. Ich frage Passanten, wie sie das finden, dass der traditionelle Advent in der Stadt in diesem Jahr ausfallen muss.
Sehr schlecht.
Verstehen Sie das?
Einerseits ja, andererseits nein. Viele Touristen, die fehlen dieses Jahr. Also für unsere Stadt eigentlich ein Riesenverlust. Mhm. Anders kann man es nicht sagen. Das weihnachtliche Flair fehlt auch.
Ja, angesichts dieser ganzen Lage ist es eine vernünftige Entscheidung. So weh, wie das tut. Aber wir wollen sehen, dass wir gesundheitlich alle über den Berg kommen. Na, und da muss man eben auch mit solchen Sachen dann leben.
Und ich finde auch schön, der Bau und die Pyramide. Natürlich, man muss eben in der Zeit machen, irgendwie, wie es geht.
Ich bin jetzt auf dem großen Marktplatz vis-à-vis des Rathauses. Es steht ein großer Weihnachtsbaum hier. Und eine Weihnachtspyramide ist auch aufgebaut, aber ansonsten ist heute am Dienstag vor dem ersten Advent Markttag. Normalerweise würden hier eigentlich schon die ganzen Hütten stehen. Ja, ich stehe jetzt hier mit dem Blick aufs Rathaus und ich sehe schon, da vorne kommt der Oberbürgermeister Rolf Schmidt, kommt mir schon entgegen. Es ist jetzt Vormittag, die Sonne scheint, der Himmel ist blau, das Rathaus ist ein bisschen weihnachtlich geschmückt. Zwei Tannenbäume stehen auf dem Balkon und da ist er, Rolf Schmidt, guten Morgen. Sie sind Oberbürgermeister der Stadt Annaberg-Buchholz.
Ja, ganz recht. Herzlichen guten Morgen hier auf unserem Marktplatz, der eigentlich jetzt Weihnachtsmarkt schon wäre.
Also. Ja, das habe ich mich gerade gefragt. Normalerweise müssten ja hier jetzt eigentlich ein paar Hütten stehen, oder?
Ja, wir werden im Aufbau jetzt, es stände schon der Großteil unserer Buden, unserer über 80 Verkaufsstände. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts.
Aber hier drüben bauen Sie ein bisschen was auf. Hier vor uns ist so ein Karree, das ist so ein bisschen schräg in den Marktplatz reingestellt. Was kommt da hin?
Also ein bisschen Weihnachtsmarkt-Feeling wollen wir schon anbieten und als Hauptstadt des Erzgebirges als Weihnachtslandhauptstadt geht es ja nicht, dass wir so tun, als gäbe es kein Weihnachten. Also wir haben uns überlegt, wir haben den Weihnachtsbaum aufgestellt, wir haben die Pyramide stehen und wir bauen jetzt mit Gerüst unsere Wichtelstadt auf. Also die schönen Panoramen, also uns, wir sagen immer unsere Wackelkisten, die da für viel Freude bei den Kindern sorgen, die ganzen Jahre schon und wo auch viele Erwachsene sich das gerne anschauen. Das stellen wir hier auf dem Markt auf, sodass man das Gefühl hat, Weihnachten gibt es doch.
Was bedeutet das denn eigentlich ökonomisch für die Stadt, wenn jetzt dieser Advent ausfällt?
Zum einen ist das natürlich ein Desaster für die Markthändler, wo einige davon von diesem Weihnachtsgeschäft leben überhaupt. Das ist eigentlich eine Katastrophe, das muss man so deutlich sagen. Aber auch für die Stadt hat es gravierende Auswirkungen. Wir haben im Moment den Zustand, dass wir unsere Einrichtung nicht öffnen dürfen. Das sind Einnahmeverluste in den Museen, die gerade in der Weihnachtszeit wird unsere Stadt besucht von Touristen aus aller Welt. Wir rechnen in dieser Zeit mit 100.000 bis 150.000 Besucher in unserer Stadt. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Händler, auf alle Bereiche, die den Tourismus, den Handel betreffen, die uns dann fehlen. Was dann tatsächlich wegbricht, was dann hinterher noch an Nachwirkungen bleibt, das bleibt abzuwarten. Und ich habe im Moment da kein gutes Gefühl. Aber auch für unsere Stadt hat das ökonomische Folgen. Wir reden von Gewerbesteuereinnahmen, wir reden von Finanzmitteln, von Einnahmeverlusten. Und in dieser Zeit, wo auch die Mittel vom Land für die Kommunen deutlich weniger werden, die machen uns schon große Sorgen.
Können Sie da schon beziffern, was das Corona-Jahr bislang für die Stadt gekostet hat?
Genaue Zahlen können wir noch nicht sagen. Es gibt Einnahmeverluste in der Gewerbesteuer, die werden kompensiert durch Bund und Land. Aber wir haben auch Einnahmeverluste in unseren Einrichtungen. Wir haben 5 Museen zu betreiben und dort gibt es keine Besucher. Wir rechnen rein für den Monat Dezember mit fast 50.000 Euro Einnahmeverlust in den Museen. Und Ausgaben bleiben. Wir haben Personal vorzuhalten. Wir haben verschiedene Kosten, die immer bei Einrichtungen entstehen. Also das genau zu beziffern, fällt mir im Moment schwer.
Sie haben ja trotzdem sehr kreativ in der Situation jetzt überlegt, wie Sie den Händlern entgegenkommen können und haben ein Konzept entwickelt, wie doch ein bisschen Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Wie sieht das aus?
Es geht ja nicht nur um die Händler, es geht ja auch um andere Anbieter, es geht um unsere Bürgerschaft, um das, was Weihnachten und unsere Weihnachtsstadt ausmacht. Wir haben ein Motto viele Jahre über unsere Weihnachtszeit stehen, das heißt die ganze Stadt ein Weihnachtsberg. Und da wäre es natürlich schön, wir könnten das auch so zeigen, unsere Fensterbeleuchtung, unsere Straßenbeleuchtung, unsere da Schmuck überall, alles, was unsere Stadt ausmacht als Weihnachtsberg, das wollen wir schon anbieten. Und wir haben ein paar leere Räumlichkeiten in unseren Einkaufsstraßen, die wir gern Händlern anbieten wollen, die sonst auf unserem Weihnachtsmarkt stehen. Das Angebot steht, es gibt Interessenten und wir hatten uns überlegt, die Lebensmittelhändler, die Gastronomen, die es so gibt in der Nähe, dass die vor ihren Geschäften Angebote machen to go. Also, dass es Glühwein gibt oder Bratwurst zum Mitnehmen, dass keine Stände sind, aber dass man zumindest durch die Stadt flanieren kann und Weihnachtsflair erleben kann.
Wie würden Sie denn derzeit die mentale Verfassung in der Stadt beschreiben?
Es gibt welche, die alles ablehnen. Wir haben eine Meinungsfreiheit, das kann man durchaus tun. Die sind lauter als die anderen, aber ich glaube, die große Mehrheit der Bevölkerung, die nimmt es etwas gelassener. Natürlich macht es keinen Spaß und jeder hat irgendwie die Nase voll, das muss man einfach so sagen. Und Weihnachten ist nun bei uns mal eine andere Jahreszeit als vielleicht in anderen Gegenden. Und man sollte vielleicht sich auf das besinnen, was Weihnachten ausmacht. Besinnlichkeit, mal etwas runterfahren und die Zeit genießen, vielleicht mit Familie, vielleicht mit Freunden, sofern das möglich ist. Und einfach Augen zu und durch, sage ich im Moment. Versuchen, Weihnachten zu genießen und Weihnachten zu feiern. Wir müssen versuchen, diese Zeit zu überstehen und es gibt auch eine Zeit nach Corona.
Wenige Meter vom Annaberger Marktplatz entfernt befindet sich das Ladengeschäft von Gunnar Horacek, der Kunsthandwerk verkauft. Engel, Bergmänner und Pyramiden, die in viel Handarbeit entstehen und nun gemeinsam mit dem Chef auf kaufkräftige Kundschaft warten. An diesem Tag herrscht nicht der große Andrang und Horacek erzählt, dass sich die Innenstadt in diesem Corona-Jahr schon sehr verändert hat. Dass einige Geschäfte aufgegeben haben und er glücklicherweise dank seines rechtzeitig eingerichteten Online-Shops und dank seiner Qualität noch recht gut dastehe, obwohl die Touristen fehlen.
Ja, das sind traditionelle Figuren, nach ganz alten Modellen. Wir machen das noch wie vor 100 Jahren.
Und das ist alles Handarbeit?
Also zu 90% ist Handarbeit. Das Drechseln muss schon modern gemacht werden, aber dann geht es eigentlich richtig los mit Hand.
Und ist von Hand bemalt dann? Mit alten?
Alles handbemalt, ja.
Mit besonderen Farben?
Vergoldet mit matten Farben, also mit Künstleracryl oder mit Kreidefarben. Mit Blattgold, also richtig 24 Karat vergoldet. Und das gibt den Figuren das ganz Besondere.
Sie haben ja jetzt im Grunde Hochsaison hier, aber es sind relativ wenig Gäste in der Stadt. Was bedeutet das für Sie?
Es ist schon beängstigend, weil für uns jetzt nicht ganz so, weil wir haben sehr viele Aufträge und machen Auftragsarbeiten das ganze Jahr über. Aber für den Rest beängstigend. Also ich denke, da müssen einige um ihre Existenz bangen, weil es fehlen ganz einfach die Touristen in der Stadt, die hier übernachten, die sich am Erzgebirge freuen. Und die meisten haben auch keine Online-Shops, also dass sie auch nicht reagieren können, vielleicht zu verschicken. Das ist sehr schwierige Situation.
Wenn man hier die Straße hochgeht zur Annenkirche, sieht man schon, dass einige Läden zu haben.
Leider ist seit März, also seit dem ersten Lockdown, haben jetzt schon 4 Geschäfte nur auf dieser kurzen Straße hier geschlossen.
Haben Sie manchmal Sorge, dass sich der Handel in der Stadt total verändern könnte nach Corona, weil jetzt alle online einkaufen?
Könnte schon passieren. Und wie die Leute so sind, die merken das dann eigentlich später. Ja, es wäre ganz, ganz schlecht für so eine Innenstadt, wenn die kleinen Händler, die alle das mit Herzblut machen, wenn die das jetzt nicht verkraften, nicht überleben, wird viel verloren gehen.
Ideenreichtum und Flexibilität sind gefragt in dieser Corona-Krise. Das gilt auch für das Weihnachtsland Erzgebirge. Die Sachsen gelten ja als besonders findig und das bringt mich noch einmal zurück nach Seifen. Dort hatte Spielzeugmacher Tino Günther, wie er kürzlich im MDR-Fernsehen schilderte, im ersten Lockdown im Frühjahr eine zündende Idee.
Was haben wir denn im ersten Lockdown gemacht? Fernsehen geschaut, wandern gegangen, Fernsehen geschaut. Und da war klar, beim Fernsehschauen sprangen einem die Virologen ins Gesicht. Und deswegen war klar, wir müssen einen Virologen herstellen.
Vor allem Professor Christian Drosten, der Mitentdecker des SARS-Coronavirus und inzwischen berühmte Institutschef von der Berliner Charité, fiel ihm dabei ins Auge. Die Idee war geboren. Spielzeugmacher Günther schuf ein neues Räuchermännl. Mit schlaksiger Figur, dem prägnanten Gesicht des Virologen und wildem Wuschelkopf. Die erste Handserie von 15 Stück à 80 Euro war gleich ausverkauft. Jetzt könne er sich vor Anfragen kaum noch retten, sagt der Spielzeugmacher. Mitten in der Absatzkrise hat er einen Bestseller gelandet, in einer Ausführung, die den Hygieneanforderungen der Corona-Krise voll und ganz entspricht.
Es verbietet sich grundsätzlich, dass ein Virologe in der heutigen Zeit aus dem Mund raucht. Es bohrt die Frage, raucht er aus den Ohren oder aus dem Kopf? Weil sie sich aber so viele Gedanken gemacht haben, die Virologen, deswegen raucht das Räuchermännchen aus dem Kopf.
Du Kindro, musst mit seiner Minde blasch mit Holz in Eigern spinnen, ist lange Hemd und locker Haar, da kann ich dort gebittlich fragen. Du warst güss.
Und das war unser Wochenendjournal über den Corona-Stress im Weihnachtsland Erzgebirge. Morgen ist der erste Advent und im Namen von Regie, Technik und Musikredaktion danke ich Ihnen fürs Dabeisein und wünsche Ihnen nun ein schönes Wochenende. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexandra Gerlach. Hier folgen jetzt gleich die Nachrichten und dann Klassik, Pop etc. Heute mit der Keyboarderin Liz Kosak. Einen schönen Samstag noch. Auf Wiederhören.